2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast spielte unter anderem für den THW Kiel, VfL Gummersbach und Bayer Dormagen. Er ist heute der Geschäftsführer des VfL Gummersbach. Herzlich willkommen, Christoph Schindler. Ja, hallo Christoph. Vielen Dank, dass du uns für dieses Gespräch zur Verfügung stehst und auch an dich natürlich immer erstmal die erste Frage. Wie geht es dir und wie sehr hat die Saison an dir genagt?
Ja, hallo erstmal. Freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Mir geht's gut. Danke, danke. Ja, genagt. Sehr anders als bei den Spielern. Ich glaube, die sitzen gerade irgendwo in der Sonne. Ich glaube sogar einige zusammen. Das ist anders als bei uns in der Geschäftsstelle. Da geht der Alltag ja nahtlos über, beziehungsweise für uns fängt es ja jetzt eigentlich erst richtig an. Aber es war eine sehr, sehr intensive Saison auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Aber wenn eine Saison dann natürlich so verläuft und dann auch so einen Abschluss nimmt mit Siegen gegen Kiel, Sieg in Flensburg und am letzten Spieltag noch zu Hause gegen Göppingen und damit dann auch das erste Mal seit 12 Jahren dann wieder eine Qualifikation fürs internationale Geschäft da ist, dann nimmt man die Strapazen gerne in Kauf und dann weiß man, dass sich irgendwo alles gelohnt hat, was wir in dieser Saison gemacht haben. Von daher waren wir alle am Sonntag nach dem letzten Spiel sehr, sehr glücklich und wie gesagt, jetzt kehrt so ein bisschen Ruhe ein und dann wieder die Vorbereitung auf die nächste Saison und da sind wir voller Tat dran.
Aber hat man damit in Gummersbach gerechnet, mit diesem Saisonplatz, sage ich mal, oder war das jetzt einfach so gekommen, wie es gekommen ist?
Ja, rechnen und planen kann man ja sowas nie. Also gerade im Sport ist ja, das sieht man bei vielen anderen Vereinen, dass selten planbar. Oftmals nimmt man sich was vor und danach erreicht man die Ziele nicht, manchmal halt auch andersrum. Wir haben vor der Saison schon intern, gerade am ersten Trainingstag, auch mit der Mannschaft gesprochen und gesagt, dass für uns tatsächlich die Qualifikation fürs internationale Geschäft das Ziel ist, was wir erreichen wollen, weil wir schon Vertrauen in die Spieler hatten und uns auch der Qualität der Mannschaft bewusst waren. Damals sind wir natürlich nicht an die Öffentlichkeit gegangen, weil ungefähr 8 Mannschaften, glaube ich, das gleiche Ziel hatten und wir eigentlich von diesen 8 Mannschaften die sind, die sich da irgendwo weiter hinten einreihen mussten aufgrund der Erfahrung, aufgrund des Alters der Mannschaft und vielleicht auch der Qualität. Und das hat man auch am Anfang der Saison gemerkt, es war schon relativ holprig. Die Mannschaft hat dann aber immer mehr zueinander gefunden, die Jungs haben sich gesteigert und irgendwann gerade so in der Rückrunde haben wir uns wirklich in so einen Flow gespielt und dann wirklich viele, viele Spiele gewonnen, die wir in der Hinrunde vielleicht nicht gewonnen hätten und dann am Ende hat das geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Wie gesagt, wirklich damit gerechnet oder geplant nicht, der Wunsch insgeheim war es aber schon.
Was bedeutet das für eure Personalplanung, wenn man vielleicht relativ spät in der Saison erst weiß, ob man diesen Europapokalplatz erreicht? Da muss man ja dann nochmal die Planung überdenken. Man hat mehr Spiele, muss man den Kader vielleicht erweitern. Was bedeutet das für deine Arbeit?
Eigentlich nichts anderes als vorher. Also wir gehen jetzt nicht in die nächsten Wochen mit dem Ziel, irgendwie noch Spieler zu verpflichten, um den Kader irgendwie breiter aufzustellen. Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind. Wir sind auf jeder Position doppelt besetzt, haben teilweise wir am Kreis 3 Spieler sogar. Und die Jungs sind jung, die sind belastbar und die sind auch dank unseres Trainers und seinem Team ganz, ganz gut austrainiert. So dass ich glaube, dass sie diese Belastung, wenn wir das dann schaffen, in die Gruppenphase dann auch wegstecken werden. Natürlich ist uns bewusst, dass es anders ist als sonst und dass auch mal das ein oder andere Wehwehchen dazukommen kann, was wir vielleicht bisher nicht hatten und Reisestrapaz und alles, was dazugehört. Aber trotzdem ist die Mannschaft gut gerüstet für diesen Wettbewerb und unabhängig davon haben wir auch vorher die Kaderplanung nicht danach gerichtet, wo wir nächstes Jahr spielen, sondern eher darauf gerichtet, welche Jungs können uns verbessern und kommen nach Gummersbach, unabhängig davon, ob wir die Europa-Quali geschafft haben oder nicht. Und alle Neuzugänge, die wir für die nächste Saison dazugeholt haben, hatten vorher ihre Verträge schon unterschrieben und das auch nicht irgendwo an die Bedingung Europa gehängt. Das war damals, wo es dann um zweite und erste Liga geht, natürlich schon eine ganz andere Geschichte, weil da wollen die Jungs natürlich schon die Sicherheit haben, dass sie in der ersten Liga spielen. Bei uns war das jetzt für die Geschichte Europa eigentlich gar nicht relevant.
Ich wollte schon sagen, dass Kogi sich da schon Gedanken gemacht hat, wie er die Dreifachbelastung da den Spieler antun kann und wird er auch die Vorbereitung danach richten, dass die Jungs gut austrainiert sind, dass sie das schaffen können.
Ja, kann man ausgehen und wahrscheinlich läuft er dann auch noch jeden Lauf vorne weg und ist der Erste im Kraftraum und zeigt, wie man das macht. Ich meine, hat, glaube ich, über 20 Großturniere gespielt und wahrscheinlich jedes Jahr in seiner Karriere Champions League und Nationalmannschaft gespielt. Also wenn einer weiß, wie so die Doppel- und Dreifachbelastung funktioniert, dann er, und dann kann er den Jungs mit Sicherheit auch den einen oder anderen Tipp mitgeben. Ist ja tatsächlich auch jetzt, wenn man jetzt mal sieht, olympisches Jahr, sind ja doch einige Spieler jetzt von uns dabei und alle das erste Mal bei Olympischen Spielen, dann ist es schon gut, wenn du einen Trainer an der Seite hast, der dir dann schon den einen oder anderen Tipp geben kann, wie du mit so einem Großturnier umgehst, wie das dann halt ist, wenn du von einem Großturnier zurückkommst und eigentlich nur noch 2 Wochen bis zum Saisonbeginn sind und. Da ist es schon ganz gut, wenn du da jemanden auf der Bank hast, der das alles schon gefühlt 100 Mal erlebt hat.
War das im Endeffekt auch mit ein Grund, warum ihr ihn verpflichtet habt, ja mehr oder weniger vom Feld direkt zum Trainer, weil er einfach diese Erfahrung mitgebracht hat? Oder was gab es noch für Argumente für ihn?
Ja, war ein Riesenargument. Für mich ging es darum, dass ich irgendwo so ein Wunschtrainer hatte, der irgendwo angepasst auf den Bedarf, den wir im Verein hatten, dann gefunden werden musste. Und eins der wichtigsten Punkte für mich war gar nicht so das Taktische oder irgendwas, sondern es ging eher um das Thema Werte, um das Thema was kannst du den Spielern halt mitgeben? Und wir kamen ja aus einer Zeit, wo wir relativ wenig Erfolg hatten. Ganz böse gesagt kann man eigentlich sagen, wir hatten so eine Loser-Mentalität im Verein. Also viele Spiele verloren, abgestiegen. Alles war irgendwie nicht so positiv. Und es ging darum, halt jemanden zu finden, der dann wirklich da in der Halle halt genau das Gegenteil mitbringt. Also so eine Siegermentalität halt entwickelt, weil das kann mich hier in der Geschäftsstelle 100 Mal hinstellen und sagen, was wir alles irgendwo erreichen wollen und was wir tun wollen. Du brauchst halt jemanden in der Halle, in der Kabine, der das halt auch weitergibt und vorlebt. Und wenn jemand halt für Siegermentalität steht und stand, dann war das halt Gogi. Und das Thema junge Spieler war ein wichtiger Punkt, weil wir halt viel mit der Handballakademie gemacht hatten und gerade in der zweiten Liga viele junge Spieler im Kader hatten. Also auch dieses Thema Vorbild für junge Spieler dann war ein wirklich großer Punkt. Ja, und dann kam das halt, dass es irgendwo die Möglichkeit gab, mit Gogi darüber zu sprechen, weil er halt seine Karriere beenden war noch nicht mal klar, aber es war klar, dass er keinen Vertrag mehr in Paris dann bekommt. Und dann ist so ein bisschen die Idee geboren und ja, im Nachgang, muss ich sagen, war es nicht die schlechteste Idee, ihn hier zu holen.
Wir haben ja auch schon mit Gogi gesprochen, er hat gemeint, er war sich nicht sicher, ob du ihn als Trainer oder als Spieler nochmal wolltest. Stimmt das?
War ich mir auch nicht. wir sind tatsächlich nach Paris gefahren, sein Berater und ich, und wir haben zu der Zeit auch einen Linksaußen gesucht und ja, irgendwo war auf dem Weg nach Paris noch gar nicht so 100% klar, geht es jetzt um Spieler, geht es um Spielertrainer, geht es direkt um Trainer. Wobei das Thema natürlich schon hauptsächlich war, er soll Trainer werden. Und dann haben wir uns in Paris sehr, sehr lange unterhalten und dann saß er dann auch schon mit seinem Buch da, hatte sich vorher viele Dinge schon notiert und hat während des Gesprächs auch viel aufgeschrieben und dann war eigentlich klar schon im Gespräch, dass das dann doch eher in die Trainerrichtung geht, weil ich auch schon sehr, sehr beeindruckt davon war, wie viele Gedanken er sich eigentlich schon gemacht hat und nicht nur in den Tagen davor, sondern in den letzten Jahren, was so nach der Karriere passiert, wenn er Trainer werden sollte. Und das war schon sehr beeindruckend. Dann haben wir die nächste Woche sehr, sehr viel miteinander telefoniert, gefühlt jeden Abend, also eigentlich genau wie heute noch, und haben viel über dieses Projekt gesprochen. Und irgendwann war für beide Seiten, für uns sowieso, klar, dass der Trainer beim VfL Gummersbach werden sollte. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass er es auch nicht bereut hat.
Hast du ein paar genaue Beispiele? Du hast ja vorhin gesagt, dass er den Jungs höchstwahrscheinlich noch einiges vormacht im Stadion und im Kraftraum. Hast du da vielleicht eine Situation, von der du uns schildern kannst?
Naja, prinzipiell, also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, gucke ich direkt auf die Schwalbe Arena und jeden Morgen, wenn ich hier aufs Gelände komme, joggt der halt hier um die Halle durch die Stadt oder ist der Erste im Kraftraum und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es die erste Vorbereitung war, bin ich auch in die Halle gekommen vor dem ersten Training und dann war er total abgekämpft in der Halle und ich habe ihn gefragt, was er gerade gemacht hat, dann hat er gesagt, er ist den Vorbereitungsplan für die Spieler gelaufen, um zu gucken, wie die Belastung ist. Also das, was er von den Spielern abverlangt, das zieht er halt tatsächlich selbst noch durch. Und das macht natürlich auch bei den Jungs Eindruck, wenn sie sagen, okay, der Alte auf der Bank, der ist die Strecke da gerade auch gelaufen, dann haben sie natürlich auch diesen Druck, dass sie es mindestens genauso gut machen müssen, weil er dann doch schon irgendwo 10, 20 Jahre älter ist und das hinterlässt Eindruck und das animiert die Jungs natürlich und das ist natürlich einfach gut zu sehen und ist halt ein riesen Vorbild für alle anderen. Er hat sich dann auch irgendwann mal in seinem zweiten Jahr hier als Spieler nochmal versucht im Training. Ich glaube, da ist ihm aber seine Wade um die Ohren geflogen und dann hat er gemerkt, dass auch er dann nur ein Mensch ist.
Okay. Also ich weiß noch, dass er damals in Kiel nach jedem Training nochmal 10 Liniensprints gelaufen ist, also einmal hoch und zurück, nur um fit zu bleiben, wenn das Training nicht anstrengend genug war. Das war natürlich für Alfred natürlich auch immer, ja.
Habe ich zu wenig gemacht?
Habe ich zu wenig gemacht, wenn der Alte da noch hoch und runter rennt wie ein Verrückter, um fit zu bleiben. Aber ich glaube, Gogi war immer, oder wie viele Isländer, ein Mann der Extreme, der total fixiert war auf Handball quasi.
Definitiv, er lebt 24 Stunden Handball, das hat er als Spieler schon und klar, das sind ja die Voraussetzungen, die du brauchst, um wirklich dann auch mit 40 wie er noch in der Champions League zu spielen. Und in dem Jahr, wo er zu uns als Trainer gekommen ist, wäre er wahrscheinlich auch der beste Spieler der Liga gewesen, wenn er noch gespielt hätte. Und das ist halt schon nicht was, was irgendwo nur angeboren ist, sondern das hat mit viel, viel Disziplin und viel, viel Fleiß zu tun, die er da an den Tag gelegt hat.
Jetzt warst du auch Spieler in Kiel und in Altenholz von 2003 bis 2006. Welche Erinnerungen hast du daran noch?
Dass ich nicht ganz so viel trainiert habe wie unser Trainer, auf jeden Fall. War eine super Zeit. Wirklich eine sehr, sehr schöne und coole Zeit. Altenholz, toller Verein mit tollen Menschen gewesen. Viele, viele Freundschaften geknüpft, die bis heute noch anhalten und war wirklich eine schöne Zeit. Und dann war es natürlich so, dass ich 2004 war es dann, dann auch zum THW als junger Spieler gehen durfte. Erste Vierteljahr zum Training und dann mit diesem Doppelspielrecht, wo man einfach viele, viele Jungs wie euch kennengelernt hat, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Und war natürlich für einen jungen Spieler wie mich damals eine tolle Erfahrung, auch da mal auf dem Rathausplatz zu stehen mit der Meisterschale in der Hand war wirklich toll, war eine super Erfahrung, auch wenn man selber dann sportlich nicht so viel dazu beigetragen hat und war eine sehr, sehr prägende Zeit und wirklich schöne und tolle Erinnerung.
Was würdest du zum jungen Christoph Schindler sagen, wenn du jetzt nochmal die Chance hättest, würdest du was verändern oder?
Dass er mit Christian Zeitz abseits der Platte nicht so viel feiern geht.
Ich hab hier einen anderen Namen aufgeschrieben, aber der fängt auch mit Christian an, aber der hat einen anderen Nachnamen, du.
Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. War eine andere Zeit als heute, wenn ich unsere Jungs sehe. Die sind dann doch deutlich professioneller, ist auch gut so. Ich würde ihm wahrscheinlich genauso entgegentreten wie Gogi heute und würde sagen, dass man fest an seine Ziele glauben sollte, dass man viel, viel trainieren sollte und dann auch irgendwo alles schaffen kann. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das bei mir irgendwo gelaufen ist, weiß halt aber auch, dass mit ein bisschen mehr Gogi wahrscheinlich auch ein bisschen mehr noch möglich gewesen wäre. Aber unabhängig davon war es eine schöne Zeit.
Aber du hattest doch damals in Kiel auch einen Trainer, der auch so ein bisschen Gogi war. Also da hat es, glaube ich, nicht dran gelegen. Aber in Altenholz hattest du dann wieder einen ganz anderen Trainer, der da ein bisschen lockerer gesehen hat.
Es waren zwei gegensätzliche Trainer, definitiv. Ja, aber Nocker war schon, also ich muss sagen, wenn ich jetzt so an die ganze Vorbereitung denke, die ich in der Karriere hatte, dann war das schon auf jeden Fall jemand, der da ganz vorne war, was so Härte und Ausdauer im Training anging. Wobei ich hatte hier auch sehr Hasane Fendic, also ich hatte schon viel Ostschule, Sportschule Cottbus dann noch. Also ich hatte leider wenig Skandinavier, sondern viel osteuropäisch. Das hat sich dann schon bemerkbar gemacht. Aber Nocker war natürlich schon jemand, der auch viel Wert dann auf das Körperliche gelegt hat. Und da hat sich Wolfgang Schwenke aber schon einiges von abgeschaut. Trotzdem, nach dem Training in der Kabine war er dann ein bisschen anders.
Wie oft warst du am Mühlenteich?
Boah, viel. Viel. Dreimal, glaube ich.
Dreimal, ja. Okay. Dreimal. Welche Erinnerung hast du daran?
Ich habe die Erinnerung dran, dass wir da jedes Mal rumgelaufen sind und Nocker an so einem Tisch saß mit Kaffee und Zigarette. Und ich bin da vorbeigelaufen und habe gedacht, irgendwann, wenn die Karriere vorbei ist, dann würde ich mich auch so daneben setzen und aus der Ferne angucken. Aber ich erzähle das tatsächlich heute noch unseren Spielern, wenn wir dann in der Vorbereitung dann auch mal sind, wie das damals war, wenn dir der Trainer dann sagt, so, ihr lauft jetzt hier eure Runden und wer zu spät zum Frühstück kommt, der bekommt nichts mehr. Und ich kann mich noch erinnern, als Witkau Titschnik das erste Jahr in Kiel war, war ich mit ihm auf dem Zimmer und wir haben uns dann abend immer mit den Trainingsklamotten inklusive Laufschuhe an den Füßen schon ins Bett gelegt, damit wir morgens dann irgendwie noch ein paar Minuten sparen und länger liegen können. Also diese 9 Tage oder wie lange das auch immer war, die waren schon extrem. Kann mich auch noch daran erinnern, als Adi Wagner so eine kleine Cola-Flasche aus der Küche geklaut hat, weil es war ja verboten und sich dann irgendwie 8 Spieler im Zimmer getroffen haben und so auf so kleine Gläser die Cola aufgeteilt haben und in der Runde saß.
Wovon man dran schnüffelt.
Wo ich dachte, so meine Güte, sind 8 Weltklasse Handballer, die sich hier vom Trainer verstecken, um Cola zu trinken. Das war schon interessant, aber ja, war eine große Respektperson, Nocker.
Ich hab extra nochmal nachgeguckt, du hast 2 Tore für den THW geworfen, 1 davon waren 7 Meter. Das war, glaube ich, dein einziger 7 Meter, den du in deiner Karriere geworfen hast. Kannst du dich daran erinnern?
2 Bundesliga-Tore. Du musst das Spiel nicht vergessen, das muss ich unserem Trainer ja mal wieder sagen, gegen die isländische Mannschaft. In der Champions League, da habe ich 7 Tore gemacht. Das war mein Highlight. Der 7 Meter in der Bundesliga war, glaube ich, gegen Wallau Massenheim und Georgic im Tor. Müsste das gewesen sein. Ich weiß gar nicht, warum ich danach nicht mehr geworfen habe, aber bin auf jeden Fall mit einer 100%-Quote in die Rente gegangen. Also ist ja auch nicht so schlecht.
Jetzt aktuell hast du noch Zeit für Urlaub und wie sehen die Planungen für die Saisonvorbereitung aus? Was kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitteilen?
Ja, Urlaub ja, aber wahrscheinlich erst irgendwo im August. Ist natürlich hier auch so ein bisschen aufgeteilt und wir haben jetzt sehr, sehr viele Dinge in den nächsten Wochen. Für uns geht es einfach darum, auch wirtschaftliche Voraussetzungen für zukünftige sportliche Erfolge zu legen. Das heißt, stehen in den nächsten Wochen wirklich viele, viele wichtige Gespräche an, die für die Zukunft des VfL nicht ganz unentscheidend sind. Und da gilt jetzt der Fokus für mich drauf zu legen. Insgesamt in der Geschäftsstelle geht es jetzt natürlich vor allen Dingen auch um das Thema Europa. Was heißt das? Was kommt da auf uns zu? Man muss ja mehrere Hallen zur Verfügung haben, die alle ein bisschen umbauen gegebenenfalls und. Also viele Themen, mit denen wir uns in den letzten Jahren nicht beschäftigen mussten beziehungsweise nicht beschäftigen durften. Und dann fängt die Mannschaft am 22. Juli, glaube ich, wieder an. Wir werden es so machen, dass wir dann direkt am zweiten Tag ins Trainingslager fahren. Das haben wir die letzten Jahre schon so praktiziert und es hat sich wirklich als sehr gut herausgestellt. Also anders, als man es normalerweise macht, fahren wir direkt weg, damit gerade auch so neue Spieler direkt irgendwo integriert werden, dass die Mannschaft direkt den Fokus in der ersten Woche oder eineinhalb Woche darauf legt, da wirklich optimale Trainingsbedingungen zu haben. Danach stehen einige Testspiele, Turniere an, das, was halt so standardmäßig dann halt anfällt. Und dann haben wir am letzten Augustwochenende das erste Quali-Spiel in der Euroleague, wo am 16. Juli die Auslosung für ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir da einen Gegner bekommen, der es uns hoffentlich erlaubt, dann in die Gruppenphase einzuziehen. Mhm.
Wie groß ist momentan die Euphorie gerade in Gummersbach? Weil das nach den Siegen gegen Flensburg und gegen Kiel, ist da schon, eine Riesenstimmung da?
Ja, die war vorher schon wirklich, wirklich riesig. Eigentlich seit dem Aufstieg ist das eine einzige Euphoriewelle, weil irgendwie man auch immer nochmal so einen draufsetzt. Und wenn man jetzt sieht, wir hatten die letzten 13 Spiele in Folge ausverkauft. Wir haben über 2700 Dauerkarten für die nächste Saison jetzt schon verkauft. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, in meiner ersten Woche haben wir uns damit beschäftigt, da waren wir bei knapp 1100 Dauerkarten. Also es ist schon gewaltig und ist natürlich insgesamt so eine riesen Euphorie. Und durch den Europapokal oder die Qualifikation war das natürlich nochmal so das i-Tüpfelchen. Und egal wo man hinkommt, ist natürlich zu spüren, dass wie so eine Wiedergeburt des VfL Gummersbach hier in der Region herrscht.
Also es war ja, ich glaube, Anfang der 2000er war ja auch so eine sehr starke Mannschaft. Ne? Ich meine, da war man wirtschaftlich relativ stabil. Alfred war, glaube ich, Trainer. Und Gummersbach, ich weiß gar nicht, wo Gummersbach dann ein, zwei Mal von der Platzierung endete. Ich glaube, sogar dritter Platz. Geht es aktuell wieder in so eine Richtung, weil natürlich entsteht mit der Euphorie entstehen neue Ziele, die natürlich oftmals sehr groß gefasst werden, ob man die jetzt intern hält oder eher extern. Wo geht die Reise in der internen Kommunikation, soweit du was dazu sagen kannst, aber auch in der externen, wo geht es mit dem VfL hin?
Naja, was man bei der Zeit damals nicht vergessen darf, ist, man hatte eine gute Mannschaft und hat gute Platzierung, aber das war auch so ein bisschen die Zeit, wo viele finanzielle Probleme geboren wurden, weil man halt auch Geld ausgegeben hat, was man hätte nicht ausgeben dürfen oder auch können. Und das war ja, ich will nicht sagen, so ein bisschen das Anfang vom Ende, aber es waren Dinge oder Entscheidungen, die da getroffen wurden, die vielleicht für die Nachhaltigkeit des Clubs nicht unbedingt so gut waren. Und das ist natürlich immer die große Gefahr und die haben wir natürlich jetzt auch. Wir müssen gucken, dass wir bei aller Euphorie trotzdem irgendwo den Ball flach halten, demütig bleiben und auch finanziell dem Ganzen irgendwo Schritt halten können. Und klar, sportlich ist das Fundament dafür da, dass man auch in den nächsten Jahren irgendwo erfolgreich sein kann, weil die Spieler, die wir aktuell haben, die sind ja nicht irgendwo an ihrem Leistungszenit angekommen, sondern im Gegenteil, da ist fast keiner, der irgendwo schon bei 100% ist, die entwickeln sich alle weiter und wenn man die natürlich alle halten könnte, plus gezielt die Mannschaft vielleicht sogar verstärken könnte, natürlich muss man dann das Ziel haben, dass man irgendwo auch noch ein Stück weiter nach vorne kommt, aber dafür brauchst du halt die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben viele, viele gute Entscheidungen die letzten Wochen getroffen. Wir haben noch einen neuen Hauptpartner dazu bekommen und. Also wirklich wichtige Signale in diese Richtung gehabt. Trotzdem, wenn du wirklich diesen Status quo halten willst und sogar mal einen Schritt nach vorne gehen willst, musst du noch andere wirtschaftliche Voraussetzungen schaffen. Und wenn wir die schaffen, wollen wir natürlich diese Entwicklung mitnehmen und gucken, dass wir da noch ein Stück nach vorne kommen. Und wenn wir sie nicht schaffen, werden wir nicht durchdrehen, sondern werden nur Dinge machen, die wir auch irgendwo verantworten können.
Bei diesem Thema Wachstum wäre jetzt bei mir natürlich auch die Frage, es war ja dann auch eine Zeit, wo man in die Köln Arena gegangen ist, womit man natürlich nochmal ein breiteres Publikum anspricht, was ja aber immer eine Gratwanderung ist. Ist das für euch oder für dich auch ein Thema oder sagt ihr, pass auf, geht an uns völlig vorbei?
Also erstmal haben wir ja für den 26.12., also den zweiten Weihnachtsfeiertag in der nächsten Saison, werden wir ein Spiel in der Längstes Arena machen, gegen die Füchse Berlin. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn du 13 Mal in Folge ausverkauft warst und weißt, du könntest in jedem Spiel mehr Tickets verkaufen, dann wäre es natürlich schön, irgendwo eine größere Halle zu haben. Das ist überhaupt keine Frage. Das hat 2013, wo diese Halle hier gebaut wurde, auch keiner irgendwie erwartet. Das Problem ist, dass die Halle vom Baulichen her das nicht hergibt. Das heißt, wir werden diese Halle nicht irgendwo erweitern können. Klar überlegst du dann, gehst du vielleicht ein, zwei Mal öfter nach Köln oder vielleicht auch mal nach Dortmund. Gibt es ja auch eine große VfL-Tradition, aber der VfL Gummersbach, der gehört einfach nach Gummersbach. Das ist wichtig, da sind die Wurzeln und da gehört der Verein auch hin. Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass wir das ein oder andere Highlight-Spiel dann vielleicht in der Saison dann auch mal woanders machen, wie jetzt halt in Köln. Dann werden wir vor allen Dingen dieses Jahr so ein bisschen als Testballon nehmen und sehen, wo wir da landen. Klar, wenn die Halle irgendwo ausverkauft ist, dann kann man mit Sicherheit darüber nachdenken, ob man irgendwo ein Spiel pro Saison in Köln macht. Aber ansonsten werden wir unsere Heimat in Gummersbach haben.
Du hast gerade die Tradition angesprochen. Inwieweit wollt ihr diesen traditionellen Namen nutzen, um euch entsprechend dann auch zu platzieren oder auch Gesichter und Personen, / Heiner Brand?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns natürlich vor ein paar Jahren neu ausgerichtet, haben viele, viele junge Zielgruppen angesprochen, haben viel in diese Richtung auch gemacht, was die Kommunikation angeht und. Das merkt man auch, wenn man hier in die Halle kommt, sieht man, dass wirklich viele, viele junge Leute auch für den Verein begeistern. Liegt natürlich auch immer so ein bisschen an den Spielern, die man auf dem Spielfeld hat. Also ein Julian Köster, der ist natürlich auch jemand, der dann irgendwo die jungen Leute, gerade die Mädels, irgendwo zieht, so wie der Christian Zeitz früher.
Miro Schlurow.
Wir haben ja einige von. Und das hilft natürlich. Auf der anderen Seite ist es einer der traditionsreichsten Vereine in Deutschland oder der Welt wahrscheinlich. Und das muss man dann natürlich auch nutzen. Und wenn du halt siehst, dass so ein Heiner Brand und ein Joe Deckarm bei jedem Spiel hinter der Bank sitzen, dann ist es ein tolles Bild, wirklich die Legenden von früher hinter der Bank und die Legenden von heute, wobei Legenden sind sie noch nicht, aber die Top-Spieler von heute dann auf der Platte, das macht diesen Verein ja auch irgendwo aus und deswegen wollen wir die ältere Generation dann natürlich auch noch mehr einbinden und da war eine Maßnahme natürlich den Heiner dann zum Markenbotschafter zu machen, was ja auf der Hand liegt, was auch irgendwo schon immer gelebt wurde, aber was jetzt so einen offiziellen Charakter dann nochmal bekommen sollte. Und Heiner wird uns auch dabei helfen, den Verein dann nach außen noch ein bisschen mehr an Reichweite gewinnen zu lassen, weil das merkt man, egal ob hier bei uns im VIP-Raum oder wenn man in Köln bei der EM mit ihm steht, es ist halt immer noch das Gesicht des deutschen Handballs, gerade bei einer gewissen Generation, das ist schon extrem.
Man kann auch sagen, Heiner kommt mittlerweile wieder gerne in die Halle, in die Schwalbe Arena. Also.
Kommt gerne in die Halle und wir sind viel im Austausch und engagiert sich auch gerade wirklich sehr für den Verein, so neben dem Spielfeld. Und ich freue mich auch für ihn und seine Generation, dass sie wirklich wieder Spaß an ihrem VfL haben, weil am Ende haben sie den Verein ja irgendwo geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir diesen Job jetzt hier so machen können, wie wir ihn machen. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass wir da ein Stück weit Positives wieder zurückgeben können.
Jetzt habt ihr auch eine Jugendakademie. Inwieweit könnt ihr da schon Spieler in die erste Mannschaft mit einbinden? Oder ist das mittlerweile jetzt dadurch, dass ihr den 6. Platz erreicht habt, nicht mehr so gut möglich, weil ihr doch eine gewisse Verantwortung habt für den ganzen Verein?
Ja, es ist definitiv, macht sich das bemerkbar. Also unsere Handballakademie ist ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer DNA beim VfL. Wir investieren da wirklich viel, viel Geld für unsere Verhältnisse auch und haben da wirklich, ich glaube, mittlerweile 5 oder 6 A-Lizenz-Trainer in der Akademie, also auch wirklich Qualität. Und wir haben vor allen Dingen in der zweiten Liga halt extrem davon profitiert. Ich glaube, wir hatten zu Höchstzeiten 10 oder 11 Spieler im Bundesliga-Kader, die aus der eigenen Akademie kamen. Und das hat natürlich A, zur Identifikation geführt. Es hat aber B, halt auch wirtschaftlich natürlich große Vorteile gehabt. trotzdem merkst du natürlich, je erfolgreicher die Bundesliga-Mannschaft wird, desto schwieriger wird es natürlich auch, junge Spieler zu integrieren. Und jetzt haben wir aktuell mit dem Mathis Hesler einen Spieler, der aus der eigenen Akademie gekommen ist, werden nächstes Jahr auch zwei Spieler nach oben ziehen, die in der U20 und in der Bundesliga dann zum Einsatz kommen werden. In der Bundesliga natürlich hauptsächlich im Trainingsbetrieb. Aber wir haben das dieses Jahr gemerkt. Wir hatten eine Drittligamannschaft, die dieses Jahr Dritter geworden ist, letztes Jahr Zweiter geworden ist in der dritten Liga. Und wir haben, glaube ich, 80% der Spieler jetzt verabschiedet, weil der Sprung in die erste Liga halt einfach zu groß ist und in die Tabellenregion, wo wir jetzt spielen, natürlich noch viel, viel größer ist. Und trotzdem ist das unser Ziel, jedes Jahr junge Leute dahin zu bringen. Aber nochmal, je erfolgreicher die Mannschaft in der Bundesliga wird, desto schwieriger. Und deswegen sind viele von den Jungs aus der dritten Liga jetzt in die zweite Liga gegangen. Und wir gucken, ob dann halt über diesen Umweg wir sie dann irgendwann wieder zurückholen. Aber dieser Zwischenschritt in der zweiten Liga, der ist halt einfach extrem wichtig. Das sieht man ja auch bei den Füchsen Berlin, die das ja sehr, sehr vorbildlich machen und da so eine Vorreiterrolle haben, wie wichtig dann halt so ein Kooperationspartner in der zweiten Liga oben ist.
Habt ihr auch einen Kooperationspartner in Gummersbach oder?
Kein festen Kooperationspartner. Wir haben natürlich ein paar Vereine, die geografisch recht nahe liegen, wo wir da halt jetzt auch viele Spieler teilweise über Doppelspielrecht hatten oder jetzt halt hingeschickt haben, beziehungsweise die Spieler gewechselt sind und wo wir da in gutem Austausch sind und ein gutes Miteinander haben mit den Vereinen, aber wirklich einen festen Kooperationspartner haben wir nicht.
Wie führt ihr die Sichtung durch?
Ja, unterschiedlich. Wir haben ja viele Trainer, die dann natürlich sich irgendwo untereinander aufteilen, wer in welchem Bereich halt schaut. Also klar, es ist natürlich nochmal ein Unterschied zwischen der Akademie und der Bundesliga. Man mit Jörg Bormann, einen sehr erfahrenen Akademieleiter, und der ja auch zur alten Schule gehört, der halt aber auch ein paar junge Trainer an der Seite hat, die dann vielleicht auch nochmal anders auf die Dinge schauen. Und das machen die Jungs wirklich gut. In der Bundesliga ist es dann natürlich ein bisschen anders. Da ist es dann so, dass Gogi und ich uns die Spieler anschauen und wir dann gemeinsam entscheiden, wer zum VfL soll. Und
wo ist jetzt die Schwerpunkte bei der Entwicklung der jungen Leute?
Das, was ich vorhin schon gesagt hatte, was Gogi halt auch auszeichnet. Also ich glaube, das Thema Trainingsehrgeiz, das Thema Persönlichkeit, das ist halt neben dem, was jemand taktisch kann oder irgendwo natürlich die Grundvoraussetzung. Weil das Taktische, das kannst du jemandem beibringen, aber wenn jemand irgendwo nicht klar im Kopf ist oder keine Lust hat auf Training, dann wird es halt schwer. Und klar, der Handball hat sich ja in die Richtung entwickelt, dass du natürlich auch körperlich, also was das Athletische angeht, natürlich irgendwo eine gewisse Voraussetzung haben musst. Klar, wir haben sehr, sehr viel und sehr, sehr guten Fokus auf den Athletikbereich, haben da auch wirklich gute Leute hier, die Jungs ausbilden, aber eine gewisse Voraussetzung, was das Körperliche angeht, ist natürlich wichtig, kommt aber auch immer so ein bisschen darauf an, in welchem Altersbereich. Wenn du dir hier im Nachbarverein einen 12-Jährigen oder 13-Jährigen anschaust, der muss natürlich noch keine 100 Kilo Bankdrücken machen können, das ist auch klar.
Ich hab früher auch mit Jörg Bormann zusammengespielt, also das ist wirklich ein harter Hund gewesen damals. Ich kann mir das gut vorstellen, wie der mit den Jugendlichen umgeht.
Gar nicht groß.
Ja, in Östringen haben wir zusammen zweite Liga gespielt. Da war gerade so die Ende seiner Karriere und mein Anfang quasi. Hat er.
Ist ein Unikat auf jeden Fall.
Ja. Christoph, wir wissen ja, die Bundesliga oder der Blick auf die Bundesliga in der Breite hängt natürlich auch mal ein bisschen vom Erfolg der Nationalmannschaft ab. Jetzt stehen ja die Olympischen Spiele vor der Tür. Was traust du der deutschen Mannschaft zu und im Erfolgsfalle, was hoffst du dir da für die Bundesliga an frischem Wind?
Ja, prinzipiell ist es ja immer so, dass die deutsche Nationalmannschaft die wichtigste Mannschaft im Land ist, weil das natürlich auch sich auf alle Bundesligisten positiv oder halt auch negativ auswirkt. Wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, gibt es einen großen Handballboom. Es gibt Kinder, die anfangen wollen, Handball zu spielen. Es gibt Fans, die Nationalspieler in der Halle sehen wollen, in ihren Vereinen. Und es gibt auch viele Unternehmen, die auf einmal sich im Handball engagieren wollen und dann irgendwo Sponsor oder Partner bei einem Verein werden. Von daher hoffen natürlich alle Vereinsvertreter immer darauf, dass die Nationalmannschaft erfolgreich ist. Was sie erreichen kann, das ist halt echt brutal, brutal schwer zu sagen. Das hat ja die letzte EM dann auch gezeigt. Ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr interessante Mannschaft haben mit vielen Spielern, gerade so die neue Generation an Spielern, die wirklich der Nationalmannschaft mittlerweile den Stempel aufdrücken. Ob das Johannes Goller ist, ob das ein Juri Knorr ist, ob es ein David Späth auf dem Tor ist, ob es ein Julian Köster ist, da sind schon einige, auch Justus Fischer, Renas Ustschins, also wirklich viele, viele interessante Jungs. Trotzdem hat die EM natürlich auch gezeigt, dass da noch Luft nach oben ist und dass wir uns in einigen Spielen schon sehr, sehr schwer getan haben, teilweise auch gegen Mannschaften, wo man das gar nicht erwartet hat. Von daher sind wir, glaube ich, so eine kleine Wundertüte. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir einen Schritt weiter sind wieder als bei der EM, weil die Jungs halt irgendwo natürlich auch bei der Nationalmannschaft zusammenwachsen und einige auch mit einem guten Gefühl zur Nationalmannschaft kommen. Auf der anderen Seite gibt es auch einige, die in ihren Vereinsmannschaften jetzt vielleicht nicht so erfolgreich waren. Und da gilt es für Alfred und sein Team darum, die Jungs dann wieder schnell aufzubauen, zu integrieren und dann, glaube ich, haben wir definitiv Chancen, da auch viele Spiele zu gewinnen. Das haben aber viele andere Mannschaften auch. Von daher würde ich mich da nicht festlegen wollen. Aber der Wunsch von mir ist natürlich wie der von allen anderen, dass die Mannschaft erfolgreich ist und auch, dass so diese ganzen Themen rund um die Mannschaft, was Trainer, was Verantwortliche und Co. angeht, dann vielleicht weniger laut werden, weil am Ende geht es darum, eine erfolgreiche Nationalmannschaft zu haben.
Jetzt hast du Julian Köster schon angesprochen. Jetzt ist quasi Olympia vor der Tür. Hast du keine Angst, dass der einfach überspielt zurückkommt und einfach vielleicht auch nicht fit? Das ist doch schon ein wichtiger Teil der Mannschaft in Gummersbach.
Ja, Gogi sagte mal, dass ich am liebsten würde wollen, dass die Jungs nicht zur Nationalmannschaft fahren. Das stimmt so nicht. Ich freue mich extrem für die Jungs, wenn sie dabei sind. Und nochmal, das ist sehr, sehr wichtig für den ganzen Handballverband und für das Land. Trotzdem, ja klar, Julian hat bei uns natürlich einen Löwenanteil gehabt, was die Spielanteile angeht und das vorne und hinten, hat dann bei der EM gefühlt immer auf dem Platz gestanden, viel Verantwortung gehabt und ohne da jetzt in die Glaskugel schauen zu wollen, gehe ich davon aus, dass bei Olympia nicht viel weniger sein wird und dann ist natürlich schon so, dass wenn er zurückkommt, je nachdem wie weit die Mannschaft kommt, zwei Wochen später glaube ich schon das erste Quali-Spiel für die Euroleague ansteht. Und wenn ich dann denke, dass das bis Weihnachten so geht und im Januar schon die nächste WM ansteht und danach die Rückrunde, das ist schon verrückt. Und da hoffe ich natürlich für uns, aber auch für ihn, dass er da heil durchkommt und natürlich, dass er dann auch irgendwo frisch, was den Kopf angeht, zurückkommen. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Da hat er natürlich einen Trainer, der ihm auch den einen oder anderen Tipp geben kann. Und ich weiß auch, dass sie da dazu im Austausch sind, weil es schon mit Sicherheit eine besondere Belastung auch für den Kopf. Und Angst ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich habe da schon Respekt vor und hoffe, dass er da gut durchkommt. Und umso wichtiger ist halt, dass der Rest der Mannschaft dann halt eine gute Vorbereitung bei uns macht und sich einspielt.
Ja, ich wollte es gerade sagen, wir haben das ja auch mitgemacht mit Olympia. Also der Kopf ist doch wirklich entscheidend, ja, weil du denkst, kommst zurück und dann geht es sofort weiter und du denkst, ja, das geht einfach so weiter. Also der Körper macht mit, aber der Kopf.
Ja, der Kopf ist wichtig, aber ich glaube auch das Bewusstsein für das Thema Regeneration. Ja, das wäre jetzt vielleicht nochmal meine Frage gewesen. Du hast ja angesprochen, dass die Generation heute deutlich professioneller ist. Hast du da ein Beispiel, wo du sagen kannst, also da sind die Jungs deutlich weiter als vielleicht wir vor 15, 20 Jahren?
Ach, da gibt es ja viele Beispiele. Also wenn ich sehe, was da nach dem Spiel in der Kabine rumsteht an Eiweißshakes und an Obst und wie auch immer, das ist ungefähr der Platz, wo bei uns halt die Kiste Bier stand. Das ist schon ein Punkt. Nein, aber also wenn Gogi sagt, es ist trainingsfrei, dann kannst du dir sicher sein, dass von 16 Spielern den Tag danach 13 im Kraftraum sind und zusammen trainieren. Die sind wirklich so fokussiert und die wollen unbedingt. Und daran merkst du aber auch natürlich die Altersstruktur bei uns. Die brennen alle, die sind hungrig und das macht es ja auch aus bei uns. Das Spiel ist vorbei und anstatt irgendwo zu regenerieren, ist der Fokus schon wieder darauf, ich muss noch stärker werden, ich muss noch besser werden, wir wollen das nächste Spiel wieder gewinnen. Ich will nicht sagen, dass das ältere Spieler nicht haben, aber du brauchst halt einfach dann diese mehr Regeneration und deswegen ist es bei uns vielleicht nicht nur das Thema irgendwo Mentalität und neue Generation, sondern halt auch die Altersstruktur, die da mit reinspielt. Aber diese Jungs sind wirklich fokussiert, was ihre Einstellung zum Sport angeht. Und da haben wir aber auch mittlerweile ein sehr, sehr gutes Umfeld geschaffen, dass sich hier jeder auf Handball konzentrieren kann. Wenn ich überlege, wir haben mittlerweile 11 Leute, die nur um die Bundesligamannschaft herum arbeiten, um dafür zu sorgen, dass sie halt die perfekten Trainingsbedingungen haben. Dass wir bei jedem Training 2 Physiotherapeuten haben und eine Reha-Trainerin haben und einen Teammanager haben, der sich nur um die Mannschaft kümmert und, und. 4 Trainer haben, die in den verschiedensten Bereichen arbeiten, natürlich mit Gogi an der Spitze. Das ist natürlich alles darauf ausgelegt, wirklich jeden Tag irgendwo 1% besser zu werden. Und deswegen brauchst du dann natürlich halt auch die Spieler, die das halt auch dementsprechend umsetzen und so annehmen. Und das ist halt, hat sich auch dahingehend verändert zu dem, was bei uns ja früher war. Da hast du ja also irgendwie einen Trainer gehabt, der war der Torwarttrainer, der Athletiktrainer, der Taktiktrainer, der Videotrainer in einem. Das ist heute eigentlich nicht mehr vorstellbar.
Und der Busfahrer noch.
War das für manche sogar auch noch die gleiche Person, aber ja, es ist aber auch das Mindset der Spieler, der Trainer hat sich natürlich geändert. Also wenn man einem Trainer früher gesagt hätte, hier, das ist dein Torwarttrainer, der sagt jetzt, wann die Torhüter ein- und ausgewechselt werden und das ist übrigens dein Athletiktrainer, der sagt dir, wie die Spieler trainiert werden sollen, dann hätte der ein oder andere Trainer und hätte locker wahrscheinlich auch zugehört, gesagt, geh mal weg, ich weiß besser, wie das funktioniert. Und das hat sich natürlich auch komplett geändert, aber das ist ja nicht nur bei uns so, sondern bei fast allen Vereinen so.
Ich weiß noch, dass Alfred auch einen Athletiktrainer hatte und dann haben wir in der Vorbereitung, sind wir da die Sprints gelaufen und dann hat der Athletiktrainer gesagt, ja, das war's jetzt. Und dann hat Alfred gesagt, nee, das war viel zu wenig. Wir laufen das Ganze nochmal. So, also du musst dem Athletiktrainer dann schon vertrauen und sagen, okay, wenn er das sagt, das passt so. Also viel hilft nicht immer viel, ne?
Nein, klar, der Cheftrainer ist der Cheftrainer, aber und trifft die letzte Entscheidung, aber er braucht natürlich, wenn du dann schon andere hast, dann musst du natürlich auch irgendwo Vertrauen haben, dass sie das gut hinbekommen.
Christoph, ich glaube, wir haben alle Themen.
Ich habe noch eine Frage.
Du hast eine Frage,
du hast mich wieder unterbrochen.
Ja,
auf. Ja, jetzt habt ihr mit Julian Köster quasi das Aushängeschild in Gummersbach. Wie habt ihr das geschafft, ihn doch noch für Gummersbach zu halten? Und weil es gab ja immer mal wieder die Anfrage, glaube ich, aus Kiel. Und das war ja, glaube ich, auch sehr verlockend, wenn man das so sieht.
Ja gut, ist kein Geheimnis, dass Julian von allen Top-Mannschaften Angebote hatte. Das ist ja auch normal, wenn es einen deutschen Nationalspieler gibt, der auch noch so performt wie er, dann muss sich ja auch jeder Verein damit beschäftigen. Ja, was haben wir gemacht? Also wir haben ihm erzählt, was unsere Vision ist vom VfL Gummersbach der Zukunft, wie seine Rolle da aussehen wird und soll. Aber natürlich ist das immer viel konjunktiv, weil du natürlich, wie am Anfang des Gesprächs gesagt, die Dinge ja nicht planen kannst. Aber ich glaube, Julian hat schon die Jahre davor gemerkt, dass sowohl bei Gogi als auch bei mir die Dinge, die wir ihm gesagt haben, auch dann irgendwo eingetroffen sind. Und dass das, was wir mit ihm vorhatten, auch immer so umgesetzt wurde. Es ist wichtig, dass du natürlich auch eine Entwicklung aufzeigst. Das heißt, wo soll sich der Verein hin entwickeln? Wie soll die Mannschaft verstärkt werden? Weil da geht es ja nicht um Geld. Also natürlich kriegt der Julian auch bei uns 2-3 Euro und muss nicht am Hungertuch nagen. Aber ich glaube nicht, dass das am Ende eine finanzielle Entscheidung war, sondern es ging darum, dass du so einem Spieler aufzeigen musst, dass er in Zukunft eine gute Mannschaft hat und irgendwo sich persönlich da auch weiterentwickeln kann. So, für uns war auch klar, irgendwann musst du international spielen, damit Julian hier auch irgendwo bleiben kann, aber nicht nur er, auch andere Mannschaften, andere Spieler, auch der Trainer. Und deswegen war es halt auch wichtig, dass wir diesen Schritt jetzt hinbekommen haben, um zu zeigen, dass diese Richtung halt die richtige ist. Und das war mit Sicherheit entscheidende Punkte, warum er hier geblieben ist. Am Ende kann er die Frage natürlich besser beantworten als ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, jetzt so ein Jahr, nachdem er den Vertrag verlängert hat oder ein Dreivierteljahr und jetzt so auf die Saison blickt und wie das am Ende alles ausgegangen ist, wird er nicht ganz, ganz unzufrieden sein, dass er die Entscheidung so getroffen hat.
Ich habe eine Frage, Christian.
Nein, jetzt nicht.
Christoph, ja, vielen Dank für die ausführlichen Antworten von dir und für die nächste Zeit, für die kommende Saison drücken wir euch natürlich die Daumen. Vielen Dank nochmal an dich, aber das letzte Wort soll dir gehören. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, dann gerne jetzt.
Keine unangenehmen Fragen gewesen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch alles Gute. Guten Urlaub hoffentlich.
Vielen Dank. Dir auch.
Und dann hören und sehen wir uns irgendwo in der Handballwelt.
Bis dann.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.